Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Welch garstig, glitschiger Glimmer, wie gleite ich nur aus? Schleimige Stabreimverse, die die Rheintöchter singen, sie zählen ja nicht gerade zum Besten, was Richard Wagner so gedichtet hat. Als Prosaist hingegen ist der Spätromantiker ziemlich gut. Das Rheingold hingegen ist schon ein ziemlich tolles Stück Oper. Alles, was ist, endet, singt die Erdgöttin Erda und warnt Wotan. Aber vor dem Enden, da kommt erstmal das Werden, die Geburt des Klangs im Vorspiel aus dem S-Dur-Rauschen. Dann erst kommen die korrupten Götter, die sich mit Tücke und Trug weiterhelfen. Der Vorabend des Ring des Nibelungen hatte bei der Neuinszenierung in Bayreuth bei den Wagner-Festspielen Premiere gestern und wurde nicht als Vergehen an der Natur, als Raub des Goldes vom Grunde des Rheins, als Klimastück also, sondern als Clanstück aufgeführt, als toxische Familiensaga. Der um 2 Jahre Corona-bedingt verzögerte Ring hat nun also endlich begonnen und mein Kollege Jörn Florian Fuchs hat das gesehen. Ihn habe ich gefragt, wer ist denn jetzt zuerst mal der Regisseur, Valentin Schwarz, und was hat er sich bei der Inszenierung denn gedacht?
Valentin Schwarz ist 33, hat in Graz den Ring Award gewonnen vor ein paar Jahren. Das ist sehr renommiert für eben Nachwuchskräfte, die mit besonders innovativen Konzepten beim Musiktheater punkten können. Und hat ja überwiegend doch an kleineren Häusern bis jetzt inszeniert und ist schon ein Einspringer. Eigentlich hätte diesen Ring Tatjana Görbatscha inszenieren sollen. Und die hat aber abgesagt, weil ihr die Probenzeit zu eng bemessen war. Valentin Schwarz kam dazu. Und man muss ja sagen, durch diese Corona-Verschiebung war das Ganze dann doch nicht so auf Kante genäht, weil ja diese 2 Jahre Pause gleichsam noch extra dazu kam. Was hat Valentin Schwarz gemacht? Das kann ich an dieser Stelle noch nicht wirklich endgültig beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass er eine Familiengeschichte von heute erzählt. Es spielt alles in der Gegenwart. Und es ist alles, was Mythos und Märchenwelt betrifft, radikal abgeschnitten, weggeschnitten, taucht nicht auf. Wir haben eine Art Hausbesorger namens Alberich, der in einem Pool mit den Rheintöchtern, mit 3 jungen Damen planscht. Es gibt ein paar Kinder im Hintergrund, die schauen zu, die finden das alle amüsant. Und dann gibt es so einen Umschlagpunkt, wo dieser Alberich dann doch irgendwie wütend wird und ein Kind entführt. Dieses Kind ist das Rheingold. Also einerseits wird dieses Kind zwischen den verschiedenen Gruppen auch hin und her geschoben, eben als ein wertvoller Schatz. Man denkt da an einen Kinderschänderring vielleicht. Andererseits ist dieses Kind aber vermutlich der junge Siegfried oder der junge Hagen. Beides ist möglich.
Göttervater Wotan ist zur Überraschung in der Inszenierung der Zwillingsbruder von Alberich. Das steht so nicht im Libretto, soll aber vielleicht ihre Verwandtschaft oder ihr alter Ego anzeigen. Da geht es in den Familienverhältnissen ziemlich drüber und drunter, oder?
Ja, und auch das ist ein Punkt noch. Es gibt am Anfang ein Video mit 2 Embryos. Man sieht eine Nabelschnur und ein Embryo gibt dem anderen Embryo sozusagen 1 drüber mit der Nabelschnur. So ist es wirklich in Zeitlupe dort zu sehen. Da denkt man auch, ja, das könnte sein, dass das Wotan und Alberich sind. Es könnten auch theoretisch Siegfried und Hagen sein. Das bleibt, wenn man jetzt rein bewertet, was man sieht, im Moment noch unklar. Klar ist noch, dass es eine junge Brünnhilde gibt. Die Nibelungen, das sind auch ihre Schwestern, also die Walküren, die basteln an kleinen Pferdchen herum. Also was Schwarz offenbar machen möchte, ist, dass er die Zeitebenen vermischt und dass er eben auch schon vorausgreift auf die späteren Stücke. Das funktioniert vielleicht, ich weiß es nicht, man kann sich es nicht so richtig vorstellen, weil alles sehr naturalistisch und linear erzählt ist. Und dann geht es natürlich nicht, dass man so hin und her springt. Aber ich bin da sehr offen und gespannt, wie die nächsten 3 Teile sich entwickeln und ob diese roten Fäden dann doch noch zu einem Knäuel sich zusammenbinden lassen.
Jenseits der Irritation gab es offenbar Einigkeit im Jubel über die Sänger, über den kurzfristig eingesprungenen Dirigenten Cornelius Meister, der für den an Corona erkrankten Pietari Inkin am Pult stand. Wie war die musikalische Darbietung?
Da fand ich vor allen Dingen, was Cornelius Meister betrifft, das Ganze eine solide Leistung mit ein paar Problemen. Der Meister meißelt so einzelne Momente aus der Partitur heraus, lässt irgendwelche Blechfiguren im Raum stehen, hat zum Teil extreme Tempi, die er dann wieder zu, also schnell wie langsam, das wechselt auf eine Weise, dass man denkt, er will ständig die Welt neu erfinden. Und an den Stellen finde ich es nicht gut. Wo er es einfach laufen lässt, finde ich, ist das ein sehr ordentlicher Klang. Sängerisch ein kleines bis mittleres Problem für mich, allerdings nicht bei der Stimme des Abends, Erda Ocker von der Dammerau, das ist ein kleiner Eindruck. Also da merkt man diese wunderbare Tiefe schon. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es ist auch Olafur Sigurdarson als Alberich überzeugend gewesen für mich. Großes Problem bei den wichtigen Partien. Egil Silins als Wotan hat eine sehr undeutliche, schwammige Diktion, fand ich. Auch Daniel Kirch als Loge immer wieder an der Grenze, finde ich, der Partie. Und eine völlige Fehlbesetzung ist Arnold Besäuen als Mime. Das ist durchgebrüllt, das ist grob, da fehlt ganz viel, was in dieser Partie eben auch drin ist. Von daher war ich am enttäuschtesten eigentlich von der Sängerbesetzung bisher.
Sagt Jörn Florian Fuchs. Er sah das Rheingold den Vorabend des Ring des Nibelungen bei den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen. Mit der Ampellösung von Sabine Schormann, der Generaldirektorin der Documenta, sind die Antisemitismusvorwürfe gegen die Kasseler Weltkunstschau nicht aus der Welt. Heute sind 7 Gelehrte aus unterschiedlichen Disziplinen benannt worden, um die Schau künftig wissenschaftlich zu begleiten. Stadt Kassel und Land Hessen teilten das heute mit. Vorsitz des Gremiums hat die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres war dem Kuratorenkollektiv Ruhan Grupa und einigen Künstlern eine Nähe zur anti-israelischen Boykottbewegung BDS nachgesagt worden. Mitte Juni wurde ein riesiges Banner mit judenfeindlichen Motiven entdeckt und abgehängt. Und erst letzte Woche tauchten neue Werke auf, die erneut für scharfe Kritik sorgten. Das Gremium ist Ergebnis einer Aufsichtsratssondersitzung. Unter den Mitgliedern sind bekannte Personen wie Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, oder auch Christoph Möllers, Verfassungsrechtler von der Berliner Humboldt-Uni. Ludger Fittkau berichtet jetzt über erste Irritationen schon am Tag der Bekanntgabe des neuen Gremiums.
Das neue Documenta-Begleitgremium zeigt sich, Zitat, irritiert, dass die Leitung der Documenta in dem Moment, in dem das Gremium eingesetzt wird, das ihre Arbeit begleiten soll, wesentliche Fragen des Umgangs mit antisemitischer Kunst festzulegen scheint. Documenta-Interimschef Alexander Fahrenholz hatte vor wenigen Tagen in dieser Sendung betont, dass es letztlich Sache des Documenta 15 Kuratorenkollektivs Ruhan Grupa sei, ein umstrittenes Kunstwerk zu kommentieren oder nicht.
Das steht in dem Ermessen von der künstlerischen Leiter, wie bei jeder anderen Kunstausstellung auch. Das finde ich auch wichtig, dass die Entscheidung darüber, ob etwas kontextualisiert wird oder nicht, dass das nicht Sache einer externen Instanz ist, sondern derjenigen, die diese Ausstellung machen.
Diese Position teilt das neue Begleitgremium beim Thema Antisemitismus nicht. Es fordert hingegen einen ergebnisoffenen Dialog dazu, ob weitere Kunstwerke aufgrund antisemitischer Inhalte entfernt werden müssten und ob eine systematische Prüfung der Werke notwendig sei. Angela Dorn, die hessische Kunstministerin von den Grünen und stellvertretende Vorsitzende des Documenta-Aufsichtsrates, hat das Gremium maßgeblich zusammengestellt. Sie bewertet etwa die jüngst bekannt gewordenen Zeichnungen aus einem algerischen Frauenarchiv anders als Ruhan Grupa und Fahrenholz, die das Werk mit einem Kommentar in der Ausstellung belassen wollen.
Auch das weitere Bild, das Archivwerk, ist aus meiner Sicht antisemitisch. Und dafür brauchen wir auch eine Beratung, wie damit weiter umgegangen werden soll. Als Gesellschafter haben wir ja schon deutlich gemacht, was unsere Erwartungshaltung wäre, nämlich sie bis zu einer solchen Analyse, wo wir externe Experten brauchen, auch erstmal aus der Ausstellung herauszunehmen. Und wir müssen hier auch damit umgehen, dass auch Ruhan Grupa da andere Wahrnehmungen hat.
Doch genau diese Haltung will das neue Begleitgremium nicht akzeptieren. Die Ausstellung von Exponaten mit antisemitischer Bildsprache in der Documenta werfe nicht nur die abstrakte Frage nach den Grenzen von Kunst und Meinungsfreiheit auf, sondern beträfe viele Menschen ganz konkret, heißt es in der heute veröffentlichten ersten Erklärung des Gremiums. Die öffentliche Präsentation antisemitischer Werke und der Umgang damit würden von der jüdischen Gemeinschaft zu Recht als empörend und in ihren potenziellen Konsequenzen als bedrohlich empfunden. Umso bedauerlicher sei es, dass die Wirkung der Debatte auf die jüdische Gemeinschaft in den öffentlichen Stellungnahmen der Documenta bislang kaum berücksichtigt wurde. Das Gremium will sich deshalb dafür einsetzen, dass jüdische Perspektiven bei der Aufarbeitung der Vorgänge bedacht und eingebunden werden. Die hessische Kunstministerin Angela Dorn hofft, dass sich auch die künstlerische Leitung der Documenta 15 für den Austausch mit den neuen Beraterinnen und Beratern im inhaltlichen Spannungsverhältnis von Postkolonialismus und vor allem israelbezogenem Antisemitismus öffnet.
Ich habe auch durchaus die Hoffnung, dass Ruhan Grupa auch selber auch Interesse hat, sich mit dem Expertengremium auseinanderzusetzen und auch in den Dialog zu treten. Wir haben ja auch dieses Gremium explizit auch sehr vielfältig eingesetzt, weil uns natürlich auch genau in diesem Spannungsverhältnis wichtig ist, dass verschiedene Perspektiven auch zum Ausdruck kommen.
So ist etwa mit Fasil Tesfaye von der Universität Hongkong ein Fachmann für deutsche Kolonialgeschichte und globale Kontexte im Gremium, der die Perspektive des globalen Südens einbringen kann. Das Begleitgremium soll am Jahresende die Arbeit mit einem wissenschaftlichen Untersuchungsbericht abschließen, so Angela Dorn.
Und die Hauptaufgabe, und das ist mir sehr wichtig, geht über die Dokumente-Ausstellung hinaus. Es geht tatsächlich darum, nachhaltige Impulse zu setzen, die aus der Aufarbeitung dann erfolgen sollen, aus der wir für die zukünftigen Dokumente-Ausstellungen und auch insgesamt für den Kulturbetrieb auch lernen können. Es geht wirklich um die Aufarbeitung der Strukturen, der Abläufe, der Rezeptionen, der Vorfälle, die passiert sind.
Angela Dorn im Beitrag von Ludger Fittger und auch Kulturstaatsministerin Roth lobt die Einsetzung dieses neuen Expertengremiums für die Dokumenta. Die deutsche Auswahl bei der UEFA Frauen-Europameisterschaft 2022 ist als Vize-Europameister und nicht als Verlierer nach Hause gekommen und sie sind binnen Wochen zu Champions der Herzen geworden. Einen derartigen Publikumszuspruch hat es wohl noch nie gegeben. Und in England, da sind die Frauen sogar Banbreakers. Ihnen ist geglückt, was den Männern jahrzehntelang nicht glückte. Über Ungleichbehandlung bei Trainingszeiten, Anstoßzeiten, gleiche Bezahlung, falsche Strukturen beim DFB, da wurde ja schon viel gesagt. Alles nicht zeitgemäß, bemängelt Steffi Jones, Ex-Bundestrainerin, im FAZ-Interview. Mit dem Publizisten Detlef Clausen, emeritierter Professor für Soziologie, habe ich darüber gesprochen, ihn gefragt, wie er sich den großen Zuspruch erklärt.
Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Ich glaube, es liegt ein bisschen auch daran, dass der Männerfußball in einer existenziellen Krise sich befindet. Und zwar steht er wirklich am Scheideweg. Einerseits die Beherrschung des Spitzenfußballs durch die großen Organisationen FIFA und UEFA droht eigentlich den Herrenfußball zu kippen in eine Art von Showbusiness, das die sportlichen Wurzeln verliert. Und das macht, glaube ich, das Publikum offen für neue, frische Spielweisen, Überraschungen, was man noch nicht so gesehen hat. Wir haben auch das Problem, glaube ich, im Männerfußball, der Übersättigung des Publikums an Fußball. Und hier war das einfach eine Überraschung.
Frische Spielweisen, sagen Sie, es fiel ja auf, dass nicht nur weder gemotzt noch gespuckt oder übermäßig gefault wurde, sondern es wurde buchstäblich gespielt. Bei allem athletischen Ernst und aller sportlichen Fitness und Athletik war es ein Fest des Spiels, also auch, ich werde sonntäglich, des Schönen?
Ich würde sagen, ja, es war eigentlich auch wahr überraschend. Es war ein Fest des modernen Fußballs oder wie moderner Fußball sein kann. Also an, wie Sie schon sagten, an Technik, Tempo und Athletik war überhaupt nicht zu meckern. Da fehlte nichts. Und so konnte man sich drauf konzentrieren, was das Spannende am Spiel ist und auch was taktische Raffinesse anbetrifft. Und auch das war eigentlich auf höchstem Niveau und das hat einfach begeistert.
Was kann das langfristig bewirken? Vielleicht ein Image-Transfer, die gewinnende Art und Weise, das Charmante, der Respekt für Leistung, vorbildliches Verhalten, kurzum, werden vielleicht kleine Jungs und Mädchen demnächst auf ihren Trikots nicht mehr Lewandowski und Schweinsteiger, sondern Pop und Oberdorf stehen haben?
Also da wäre ich sehr vorsichtig mit solchen Dingen. Was ich glaube und tatsächlich ist, dass fußballspielende Mädchen eine Zukunft haben. Nehmen wir zunächst einmal, hier ist es ja auf europäischer Ebene, hat das stattgefunden und das ist eigentlich eine sehr schöne Erscheinung, dass hier fußballspielende Mädchen etwas finden, sich im Fußball bestätigen können und finden können. Und da, glaube ich, ist es viel wichtiger, dass die Mädchen ihren eigenen Stil finden und damit auch ihre eigenen Vorbilder. Also nicht mehr zu spielen wie Männer oder sonst etwas, sondern anders zu spielen, so zu spielen, wie es ihren Talenten entspricht. Nur dann hat überhaupt der Frauenfußball eine Zukunft.
Ist das also auch ein kleines Stückchen vielleicht ein utopischer Appell über den Spielfeldrand hinaus, ein gesellschaftspolitischer, ein europapolitischer, wie Sie es gerade angedeutet haben?
Ja, ich glaube schon. Der Fußball hat immer davon gelebt, davon, dass er Emanzipationschancen bot. Und hier ist es tatsächlich auch etwas, dass tatsächlich, deswegen gibt es auch solche Feinde vom Frauenfußball, also energische Feinde vom Frauenfußball, die vollkommen rückwärtsgewandt sind. Hier geht es ja eigentlich darum, spielerisch seine Möglichkeiten zu entdecken. Und diese Möglichkeiten sind etwas, was ein Emanzipationsprozess, das bedeutet, nämlich, dass man so spielen kann, wie es nicht von einem erwartet wird und wie es die Allgemeinheit nicht erwartet. Und dann kommt etwas Neues dabei heraus. Und dieses Neue, da würde ich schon sagen, war etwas Utopisches zu sehen. Das war ein Vorschein darauf, dass es etwas Neues gibt und eine Art von Frauenfußball, die ihren Platz hat.
Mit Blick auf die deutsche Auswahl bei der EM der Frauen, was ist Ihnen da aufgefallen?
Ja, mir ist aufgefallen, dass die deutsche Mannschaft schon einmal diverser war. Und das ist eben auch ein riesiges Potenzial und eine Möglichkeit. Vergleichen Sie das einmal mit der französischen Mannschaft, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, auch da müssen die Vereine darauf achten, dass sie Möglichkeiten schaffen, nicht nur für Mädchen, sondern auch für eine Diversität der Mannschaften.
Seine Möglichkeiten entdecken, sagt Detlef Clausen. Die kurdische Dichterin Meral Şimşek war im Oktober vergangenen Jahres wegen Propaganda für eine Terrororganisation zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt worden. Dabei waren unter anderem Passagen aus ihren Gedichten als belastende Beweise bewertet worden. Sie ist geflohen und lebt jetzt im Berliner Exil, worüber Gerd Brendel berichtet.
Keiner macht hier ein dummes Gesicht, wenn ich erzähle, dass ich Kurdin bin.
Oder wenn sie die Geschichte ihrer Halskette mit dem silbernen Talisman erzählt, ein stilisierter Pfau.
Nach dem Glauben der kurdischen Jesiden ist Melek Taus die göttliche Schöpferkraft.
Der Talisman ist ein Geschenk der Schwester von Garibe Geser, einer jungen Kurdin, die sich Ende letzten Jahres im Gefängnis das Leben nahm. Ihre beiden Brüder sind einmal kurzfristig verhaftet worden.
Eines Nachts, kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, kam die Polizei zu uns nach Hause und hat alle verhaftet mit vorgehaltener Pistole. Und sie wollten von uns Informationen. Und mich haben sie gefoltert, um meine Brüder zum Reden zu bringen.
Meral war 13. In ihrem autobiografischen Roman Na, Legacy, Granatapfelfleck, erzählt sie von der erlittenen Gewalt, aber auch davon, wie es war, als Frau in einer Welt fester Tradition aufzuwachsen und sich nach Freiheit zu sehen.
In meiner Familie gab es nur ein Fahrrad, das gehörte eigentlich meinem Bruder. Aber ich habe es ihm immer weggenommen. Dieses Gefühl, während der Fahrt den Wind umarmen, das bedeutet für mich Freiheit.
Dass die Freiheit, als Kurdin in der Türkei zu schreiben, was sie will, einen hohen Preis hat, war Meral Şimşek zu Beginn ihrer Schriftstellerlaufbahn bewusst.
Ich habe bisher 3 Lyrikbände, einen Roman und eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Als ich diesen Weg einschlug und die Realität dieses Landes in Worte fasste, habe ich damit gerechnet, dass es schief gehen könnte. Aber als Schriftstellerin muss ich den Mut aufbringen und den Konsequenzen ins Auge sehen.
Die ließen nicht lange auf sich warten. 2019 wird sie wegen angeblicher PKK-Mitgliedschaft und Terrorpropaganda angeklagt. Meral Şimşek droht eine mehrjährige Haftstrafe. Ein erster Fluchtversuch über die Grenze nach Griechenland scheitert. Sie wird von griechischen Grenzsoldaten misshandelt und illegalerweise zurückgeschickt.
Und mir wurde klar, dass jede Regierung, nicht nur die türkische, zu einer barbarischen werden kann, wenn Menschen als Fremde gebrandmarkt werden, als die anderen, die nicht dazugehören.
Als Şimşek Anfang des Jahres zu einem PEN-Kongress in Deutschland eingeladen wird, bietet sich die Chance für eine legale Ausreise. Aber das deutsche Konsulat verweigert das Visum. Begründung? Es bestehen begründete Zweifel an der Absicht der Antragstellerin, mit Ablauf des Visums wieder auszureisen. Für Şimşek purer Zynismus.
Weil das Konsulat offensichtlich davon ausging, dass ich gefährdet bin und genau deswegen das Visum ablehnte.
Dass Meral Şimşek am Ende doch noch ein Künstlervisum erhielt, hat sie dem Internationalen PEN-Zentrum zu verdanken, dem öffentlichen Mediendruck auf die deutschen Behörden und vor allem dem Engagement des PEN Berlin. Ihre Geschichten und ihre Gedichte sind mitgereist ins Exil.
Kutsanırken vuruldum, recmedildi gülüşüm.
Gesegnet, erschossen, lächelnd, gesteinigt.
Heißt es in Meral Şimşek's Gedicht Ich war Frau.
Oysa parmaklarımın zikrinde,
aber meine Finger beschwören eine zeitlose Schöpfung, der Talisman des Daseins wiedergeboren. Ich starb mit dem, was ich schuf.
Kadındım,
ich war eine Frau. Ich war viele. Ich war nicht.
Çoktum, yoktum.
An diesem Nachmittag in einem Berliner Café ist Meral Şimşek allerdings ganz und gar in der Gegenwart. Demnächst will sie die Stadt mit dem Fahrrad erkunden. Den Wind umarmen, hat sie das schon einmal genannt.
Ein Beitrag von Gerd Brindel war das. Die Kulturmeldungen fehlen. Karin Fischer hat sie.
Er galt als die Stimme der indigenen Australier, der Sänger und Liedermacher Archie Roach. Am Samstag ist er im Alter von 66 Jahren gestorben. Er war eines jener Kinder, die ihren Familien weggenommen wurden, in Kinderheime oder Waisenhäuser gesteckt, in Pflegefamilien verteilt, um sie umzuerziehen zu weißen Australiern. Ihm geschah das 1958 im Alter von 2 Jahren. Mehrere Jahrzehnte später, nach Alkoholsucht und Selbstmordversuch, erzählt Archie Roach davon im Song Took the Children Away.
Said to us, come take our hand. Set us up on mission land. Told us to read, to write and pray. Then they took the children away. Took the children away. The children away, snatched from their mother's breast, said this is for the best, took them away.
Das Lied von 1990 wurde zur Hymne der Stolen Generations. Der zentrale Satz des Songs Acting White, Feeling Black, weiß handeln, schwarz fühlen, beschreibt die ganze Zerrissenheit dieser verlorenen Generationen. Ruby Hunter, auch sie ein gestohlenes Kind, und die Musik retteten ihm damals das Leben. 2008 übrigens hat sich der australische Premier Kevin Rudd für die Verbrechen an den Kindern der indigenen Australier entschuldigt. 2021 wurden Entschädigungen beschlossen. Archie Roach und seine Partnerin Ruby Hunter sind hoch angesehene Folkkünstler und mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geehrt. Rund 70 Sprachwissenschaftler haben einen Aufruf gegen das Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestartet. Sie kritisieren es als ideologisch motiviert und fürchten, die gendergerechte Sprache produziere sozialen Unfrieden. Sie möchten das generische Maskulinum rehabilitieren und zitieren den Rat für deutsche Rechtschreibung, der das Sternchen oder den Unterstrich als nicht regelkonform wertete. Der Appell der Sprachwissenschaftler, der in Bild und Welt lanciert wurde, an die öffentlich-rechtlichen Sender lautet, Zitat, mit dem Kulturgut Sprache regelkonform, verantwortungsbewusst und ideologiefrei umzugehen. Als eine Freundin des Genderns und Angestellte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann ich hier für Deutschlandradio nochmal festhalten, es gibt keine Vorgaben fürs Programm. Es gibt Vorschläge, deren Ziel, kein Mensch soll ausgegrenzt werden. Das Gendern will der Diversität der deutschen Gesellschaft Rechnung tragen, ohne irgendjemanden den Sprachgebrauch vorzuschreiben. Ich persönlich würde das als Einübung in Demokratie verstehen.
Die Kulturmeldungen mit Karin Fischer waren das. Kultur heute geht zu Ende. Bis hierhin mit Michael Köhler. Die nachfolgende Sendung sind erstmal die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, der ukrainische Getreidetransport ist auf dem Weg nach Istanbul. Ihnen einen guten Abend.